Die Botschaft kommt aus 1. Samuel, das Buch 1. Samuel, Kapitel 1. 1. Samuel, Kapitel 1. Wie die meisten von euch wissen, ich bin in einer kinderreichen Familie aufgewachsen. Wenn es 7 Kinder in einer Familie gibt, ist es gar nicht schwer, auf Ideen zu kommen, wie eine Familie Spaß haben kann. Und wir haben das Spiel immer wieder gemacht bei uns zu Hause nach einer Esszeit, wo eine Botschaft zu dem Nächsten flüstert das im Ohr und dann der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und dann ist es interessant, wie das ausgeht nach so 7, 8, 9 Menschen, wie das vorkommt. Und wenn du in einer Familie bist, wo es 4-Jährige, 5-Jährige, 8-Jährige gibt, dann ist es hochinteressant, wie diese Mitteilung zum Schluss auskommt. Und es soll eine Lektion dabei geben, dass man aufpassen soll, was er aus zweiter, dritter, vierter Hand gehört hat. Wahrscheinlich nicht genauso, wie es gesagt wurde. Aber für uns ging es nicht darum, diese Lektion zu lernen, sondern einfach Spaß zu haben. Und wir haben viel gelacht. An einem Abend nach dem Essen haben Papa und Mama gesagt, okay, wir wollen es noch einmal spielen. So, wir haben eine Botschaft gehabt und das ging rund und zweite ging rund und dritte ging rund und dann kam eine Botschaft und ich habe bemerkt, bei jedem Kind, nachdem sie gehört haben, haben sie nicht sofort zu den Nächsten das mitgeteilt, sondern Kopf hoch und dann schauten auf Mama. Aber dann ging es weiter und ich dachte, was ist hier los? Jedes Mal aufhören, Kopf hoch, schauen auf Mama. Und als es zu mir gekommen ist, war die gleiche Reaktion, aufhören, Kopf hoch. Und ich habe auf Mama geschaut. Und sie hat überhaupt keine Reaktion gegeben. Und es ging ganz herum bis zu meiner jüngsten Schwester. Und sie hat dann laut gesagt, Mutti wird ein Baby haben. Mein Vater hat dieses so angefangen und ich dachte, Papa, das war ein schlechter Witz. Aber dann hat Mama gesagt, stimmt schon. 8. Kind in der Familie. Was für eine Freude haben wir alle gehabt in Erwartung auf das 8. Kind. Was für eine Freude haben mein Vater und meine Mutter gehabt, als sie auf das 8. Kind gewartet haben. Und sie war für uns immer Spaß, soll ich sagen. In 1. Samuel geht es um ganz einfache Alltagsereignisse, Menschen. Mann, Frau, Kind. Alltägliches Leben. Ich möchte Verse 1 bis 8 vorlesen. Es war ein Mann von Ramathaim Sophiim, vom Gebirge Ephraim, sein Name war Elkanah. Ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte 2 Frauen. Der Name der einen war Hannah, der Name der anderen Peninne. Peninne hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seine Frau Peninne und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile, aber Hannah gab er den doppelten Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen. Weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte, so geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Elkanah hat einen Fehler begangen. Er versuchte, 2 Frauen die gleiche Stelle im Leben zu geben, und es ist ihm nicht gelungen. Er hatte 2 Frauen. Viel Weiberei finden wir im Alten Testament und auch immer noch an Stellen in der Welt. Aber dieses war niemals Gottes Plan. Viel Weiberei. Gott hat es toleriert. Und bei Gott heißt Toleranz, du möchtest das tun, du darfst das eine Weile tun, aber es wird schief gehen. Und dann geht es, egal wer du bist und der Herr so auf die Probe stellst, dann geht es tatsächlich schief. Gott hat niemals im Sinne gehabt, dass ein Mann viele Frauen heiraten soll. Ich weiß, wir finden das öfters im Alten Testament, aber das war nicht Gottes Plan. Gott hat Adam eine Frau gegeben. Eine Frau gegeben. 2 junge Damen mögen die beste Freundinnen sein, wenn sie alle beide in einem jungen Mann verknallt sind. Werden sie sich schwer tun, nebeneinander zu sitzen. Elkanah müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dieser Mann war fromm. Er war sogar recht bibeltreu. Er hat verstanden, was zu tun ist. Er war immer da, als Gottes Wort sagt, in diese Jahreszeit sollst du kommen, mit deiner Familie kommen. Er hat wirklich im Herzen gehabt, den Herrn anzubeten, zu dienen. Und das heißt, wir sollen verstehen, auch in Familien, in bibeltreuen Gemeinden, kann es schwerwiegende Probleme geben. Heißt nicht, dass diese Leute nicht gläubig sind, heißt, dass sie ein großes Problem haben. Trotz Glauben. Er hat gemeint, ich werde mein Leben noch glücklicher machen durch 2 Frauen. Stattdessen hat er heftige Schwierigkeiten in seine Familie hineingebracht, in sein Leben hineingebracht. In seinem Haus gab es eine Rivalität. Eine Frau hatte Kinder, die andere keine. Eine Frau wurde geliebt, die andere ungeliebt. Die Frau mit Kindern machte das Leben für die kinderlose Frau unerträglich. Hast du zu viel Stress? In der Arbeit hast du zu viel Stress? Oder in andere Geschehnisse des Lebens hast du zu viel Stress? Ist es nicht schön, wenn du nach Hause kommen kannst und ausatmen kannst, Atempause nehmen, Ruhe kriegen? Elkanah, als er nach Hause kam, das war für ihn Stress pur. Stress pur. Es hat nie aufgehört. Wisst ihr, was Frauen von ihren Ehemännern sehr gern haben wollen, dass sie verstanden werden. Und Ehemänner schneiden sehr schlecht ab in ihrer Kapazität, Ehefrauen zu verstehen. Und wisst ihr warum? Weil sie Männer sind. In 1. Petrus Kapitel 3 sagt Petrus, ihr Männer, er meint Christen, lebt mit euren Frauen mit Einsicht. Das heißt, ihr Männer, versucht eure Frauen zu verstehen. Versucht es. Lerne immer mehr über deine Frau. Es gibt kein Bibelvers, wo es sagt, ihr Frauen, versucht ihre Ehemänner zu verstehen. Sie tun es auf eigene Initiative. Sie versuchen es zumindest. Die Männer machen das auch für sie schwer. Männer müssen Unterweisung bekommen, dass sie ihre Frauen verstehen sollen. Ich weiß nicht, wie oft ich das im Leben gehört habe von einem jungen Mann. Ich verstehe Frauen nicht. Von einem Teenager. Ich verstehe Mädchen nicht. Von verheirateten Menschen. Ich verstehe meine Frau nicht. Das ist halt, wie es ist. Und wir müssen Unterweisungen bekommen. Du musst versuchen, deine Frau zu verstehen. Ihr Männer, gebt Mühe. Eure Aufgabe. Elkanah sah seine weinende Frau, er wusste, dass was die Tränen verursacht hatte. Hatte jahrelang damit gelebt und dieses gehört. So gut und zärtlich wie er war, konnte er nicht helfen. Hanne wollte ein Kind, nur ein Kind. Sie wollte auch einen Mann, der sie versteht. Und sie hatte weder noch gehabt. Elkanah hatte zwei Frauen geheiratet. Zwei Frauen, die im gleichen Haus wohnten, die einander weder liebten noch lieben konnten. Rivalen ein Leben lang, bis eine stirbt. Hanne wurde keine Kinder haben. Ihr Ehemann wurde sie niemals verstehen. Frauen wollen heiraten. Sie wollen Kinder haben. Trotz aller Medieneinfluss, trotz ständiger Argumentation von Feministen, trotz Gender Mainstreaming, wollen Frauen Kinder haben. Das ist sehr natürlich für Frauen. Wobei es auch Ausnahme gibt, eine Gymnasiallehrerin und Soziologen hat ein neues Buch veröffentlicht, Kinderfrei statt kinderlos, ein Manifest. Und ich habe sie in zwei Programme oder drei gesehen, wie sie argumentiert und wie sie reagiert. Sie sagte, Kinder, das ist nicht nur problematisch für eine Frau, für ihre Karriere, sondern Kinder müssen immer leiden. Warum soll ich jemanden in der Welt bringen? Ein Kind, das leiden muss. Deswegen bin ich dagegen. Noch dazu benutzte diese Argumentation, ein Kind wird im Leben 58 Tonnen CO2 produzieren. Danke für eure Reaktion. wie viel produzierst du als Erwachsene? Und deswegen ist das eine Umweltbelastung und das ist eine Umweltsünde, ein Kind zu gebären. Sehr provozierend. Aber es ist interessant, wie Menschen heute denken. Wisst ihr, was Gottes Wort sagt? Gottes Wort sagt im ersten Kapitel, der Bibel, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das ist Gottes Plan für Menschen. Ich möchte, dass wir in einem Psalm schauen. Wir kommen zurück zu 1. Samuel. In einem Psalm schauen, das ich immer wieder vorlese hier im Gottesdienst, wenn wir für Kinder beten wollen. Psalm 127 und Vers 3. Psalm 127 und Vers 3. In meiner Bibel liest es so: Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Und wenn du eine Lutherbibel hast, dann ist es geschrieben: Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ich finde das hervorragend, wie das übersetzt wird. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Das heißt, wenn ein Ehepaar ein Kind bekommt, wenn eine Frau ein Kind bekommt, das ist ein Geschenk Gottes. Manchmal gibt es schwierige Umstände, problematische Umstände. Und manchmal ist das Kind sogar nicht so richtig formiert. Kann auch sein. Und weißt du, was Gott darüber sagt? Ein Geschenk von mir. Ein Geschenk von mir. Manchmal haben wir Fragen von Geschwistern, sehr gute Geschwister. Und sie haben eine Tochter und die Tochter hat ein Kind bekommen, außereheliches Kind. Und sie fragen, wie soll ich darüber denken? Und Linda und ich haben immer wieder geantwortet, was auch immer im Leben passiert ist und wie viel Tränen auch immer, das Kind ist ein Geschenk des Herrn. Egal, wie das Kind zur Welt gekommen ist, das Kind ist ein Geschenk des Herrn. So sollen wir das Kindergebären verstehen. Gut, das war Hannas Lage oder Hannas Problem. Aber Hanna hat auch einen Zuflucht entdeckt. Und das ist das Nächste, das wir mal bemerken wollen. Hanna gab ihr Ehemann keine Antwort. Er hat sie nicht so richtig verstanden, oder? Bin ich nicht besser für dich als 10 Söhne? Hat nicht verstanden. Eine Frau will ein Kind haben. Das ist schwierig für eine Frau, wenn sie kein Kind gebären kann. Hey Baby, du hast mich, oder? Warum weinst du? Hat überhaupt nicht verstanden. Und sie hat keine Antwort gegeben. Und sie ging in der Stiftshütte zum Gebet. Ich lese in Vers 9 bis 11. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr, und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Der Herr der Herrscharen, Wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meine Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deine Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das war ein Zeichen damals. Dieses Kind, diese Person ist zu dem Herrn gewidmet. Normalerweise war das nur für eine begrenzte Zeit, ein paar Monate. Aber sie hat gesagt, Leben lang, ich gebe dir her, mein Sohn. Du gibst mir einen Sohn her. Ich gebe ihn dir zurück, damit du ihn gebrauchen kannst. Wenn du gravierende Probleme hast, wohin gehst du? Ja, ich spreche mit meinem Freund oder meiner Freundin oder ich spreche mit meinem Ehemann oder ich spreche mit Geschwistern. Aber selbst sie haben nicht alle Antworten und selbst ein Ehemann hat für eine Ehefrau nicht alle Antworten und umgekehrt. Manchmal, wenn wir über etwas Gravierendes sprechen, Linde und ich merke, wir kommen zu keiner Lösung und ich sage, fangen wir halt. Und wir beten. Und Hannah bietet eine Lektion für jede Frau an. Wenn du mit niemandem anders sprechen kannst, wenn keiner dich versteht, wende dich an Gott. Ich möchte auch noch einmal bitten, schlagen wir im Neuen Testament ein Bibelvers auf, das praktisch jeder hier kennt, aber manchmal ist es gut, solche Bibelverse anzuwenden, anzusprechen, damit wir merken, wie wir das anwenden können. Philipper Kapitel 3 und Vers 6. Seid um nichts besorgt. Philipper 3, Vers 6. Sei um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn du überwältigt bist, bring dein Anliegen zu dem Herrn. Er weiß, was zu tun ist. Wenn es um Ängste geht, Sorgen, wir sollen sie zu Gott hintragen. Wir sollen selber nicht weiter hintragen oder wir sollen sie nicht weiter hintragen, sondern zu dem Herrn hintragen. Was habe ich gesagt? Danke. Kein Wunder, dass ihr umgeblättert habt, das habe ich bemerkt. Aber ihr habt gehört, nicht wahr? Kapitel 4 und Vers 6 und 7. Manchmal plagen uns unsere Gedanken und wir fühlen uns, als ob wir in der Erde in einem Labyrinth sind, in unsere Gedanken. Wir laufen herum. Die einzige Hilfe, die wir haben, ist eine Kerze. Sonst ist alles dunkel. Und nach kommen wir zur Kenntnis, das ist für mich das dritte Mal durch diesen Gang. Und dann sind wir wirklich verzweifelt. Wisst ihr was? In unseren Gedanken, wenn das so ist, dann ist es Zeit, zu dem Herrn zu gehen. Schlag deine Bibel auf, lese in einem von den Psalmen und fange an zu beten zu dem Herrn und zu sagen, was ist. Wir können nicht sagen, dass wenn du wirklich für den Herrn lebst, dass du keine großen Probleme haben, keine Schwierigkeiten, keine großen Verletzungen, dass du in einem Nu herausdenken wirst, was zu tun ist. So ist das Leben nicht und so meint Gott es nicht. Durch Schwierigkeiten im Leben kriegen wir die Gelegenheit, Gott besser kennenlernen zu können. Wir nehmen das Problem zu dem Herrn. Meine Tochter war neulich bei einer Beerdigung von einer Frau in der Gemeinde. Sie starb mit 70 Jahren und sie war ledig. Sie hat den Herrn wirklich gedient. Und für viele Jahre war sie in einem Heim involviert für obdachlose Frauen. Und es kam ein Tag, da eine Frau dort war, mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn. Und diese Schwester im Herrn hat zu der Frau gesagt, wir wollen dich haben, wir wollen dir helfen. Aber du hast uns wirklich nicht alles erzählt, was los ist. Wir haben ein Problem. Wenn du das uns nicht erzählst, was wirklich los ist, dann können wir dich nicht weiter hier haben, in diesem Heim. Endlich hat die Mutter erzählt, dass sie von ihrem Mann entflohen ist und hat ihr Sohn entführt, denn der Vater hat den Sohn missbraucht, immer wieder. Und da er Polizist war, hat sie gemeint, keiner wird mich glauben. Und diese Schwester im Herrn, es ist interessant, ledig Leben lang, hat aber die Sache Mutter verstanden und sagte zu dieser Frau, wir helfen dir so gut wie wir können. Aber das, was du getan hast, ist ein Verbrechen. Ich möchte es dir empfehlen, ergebe dich der Polizei und vertraue auf den Herrn, was er tun wird. Erzähle alles, aber ergebe dich der Polizei und vertraue, was der Herr tun wird. Und sie hat das tatsächlich getan, um das so kurz zu machen. Sie hat diesen Rat gefolgt. Sie war für eine Zeit lang in U-Haft, aber innerhalb einer Woche wurde der Sohn genommen und er wurde in einen christlichen Heim gebracht, wofür es für ihn gesorgt wurde. Und nach 3 Wochen kam sie frei und wurde frei besprochen. Und das Kind wurde ihr wiedergegeben und blieb bei ihr. Was wir alles sagen heute, ist nicht nur für die Mütter, es ist für uns alle zu verstehen, was Gott meint in Familien, was Gott meint mit dem Leben. Die Ursache von Hannes schwerem Problem war nicht Sünde, sondern Gottes Plan. Öfters, wenn Geschwister Probleme haben, Krankheiten haben, was weiß ich, dann fangen sie an zu fragen, wie habe ich gesündigt, dass dieses in meinem Leben gekommen ist? Und die Antwort ist sehr, sehr oft, du hast nicht gesündigt, warte auf Gott. Eigentlich wollte Gott auch, dass Hannah ein Kind hat. Das wollte er. Aber er wollte viel mehr als das. Und sie hat gebetet, Herr, du schenkst mir ein Kind, ich schenke dir das Kind zurück. Gott wollte Hannah zu dem Punkt bringen, dass sie verstanden hat, wie sie beten sollen. Wir beten und wir beten, aber Gott kann uns zu diesem Punkt bringen, dass wir verstehen, wie wir beten sollen. Wenn du in 1. Samuel Kapitel 3 und Vers 1 liest, dann merkst du, wie es sagt in 1. Samuel Kapitel 3 und Vers 1, und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli, und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, ein Gesicht war nicht häufig. Gott hat sehr wenig gesprochen. Und die Leute könnten damals nicht umherum mit einer Bibel laufen oder eine Bibel zu Hause haben. Sie mussten auf den Herrn warten. Und Gott hat aufgehört zu sprechen oder nur sehr wenig gesprochen. Es war eine dunkle Zeit. Wenn du in dem Buch Richter liest, dann liest du, dass es sagt, dass in dieser Zeit jede Tat, was recht war, in seinen Augen. Das war die Zeit, eine dunkle Zeit. Gott hat endlich aufgehört zu sprechen. Und in dieser dunklen Zeit hat Gott eine Frau zu dem Punkt gebracht, dass sie wusste, wie sie beten soll. Herr, nicht nach deinem Verlangen, nach meinem Verlangen antworten, wie wir öfters beten, Gott, erfülle bitte meinen Verlangen, sondern Gott, erfülle bitte deinen Verlangen durch mich. Und das ist der Schlüssel. Und das ist auch die Lektion für jede Mutter heute. Nicht Gott, erfülle bitte meinen Verlangen, was das auch immer ist, sondern Herr, erfülle deinen Verlangen durch mich. Und Gott gab zu Hannah ein Kind. Und dann kam die große Arbeit. Sie hat ihn erzogen für die ersten 3 Jahre oder so und dann hat sie das Kind abgegeben und zwar für immer. John Wesley war einer der gesegnetsten Prediger aller Zeiten. Nicht übertrieben. Er wusste, dass er für sein Bibelverständnis und moralischen Verständnis seine Mutter zu verdanken hat. Als Erwachsene fragt er seine Mutter einmal, ihre Erziehungsmethode ihn aufzuschreiben. Und ich möchte dieses mal vorlesen, was sie auf Englisch geschrieben hat. Sie schrieb, ich bin übrigens, sie hat viele Kinder gehabt, 6 oder 7 haben so lange gelebt, dass sie Erwachsene waren. Die Mehrheit sind sehr jung gestorben. Und sie schreibt Folgendes, ich bin dazu sehr abgeneigt, überhaupt etwas über meine Erziehungsmethode zu schreiben. Ohne buchstäblich die Welt zu verneinen, kann niemand meine Methode nachahmen. Es sind nur die wenigsten, die 20 von den besten Jahren ihres Lebens hingeben, in der Hoffnung, die Seelen ihrer Kinder zu retten. Die meisten meinen, dass das ohne viel Mühe geschieht. Denn dieses war mein Hauptziel, die Seele meines Kindes zu retten, wenn auch ungeschickt oder unerfolgreich getan. Hannah hat das Gleiche verstanden. Wir können sehr viel davon lernen. Hannah wollte ein Kind, aber Gott hat ein Ziel gehabt. Er wollte eine Nation zurück zu ihm bringen. Und wenn du die Bibel liest, in 1. Samuel, hier findest du heraus, durch Samuel gab es in Israel eine Umkehr. statt dieses immer oben, unten, oben, unten, oben, unten. Zu Gott kehren, zurück zum Gottesdienst, zu Gott kehren, zurück zum Gottesdienst, hat Gott durch Samuel eine Kehrtwende gebracht für eine starke, stabile Nation, die er wirklich segnen könnte. Was ist Gottes Plan für dich als Mutter? Nicht, dass Gott deinen Verlangen beantwortet, sondern dass er seinen Verlangen durch dich vollbringt. Das ist das Ziel für eine christliche Mutter. Eigentlich ist das das Ziel für jedes Kind Gottes. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann möchten wir dich ermutigen. Lerne diesen wunderbaren Gott kennen. Jesus gab sein Leben für dich am Kreuz. Glaube, dass er für dich starb und deine Sünden vergibt. Wir wollen beten.